Also die Bude ist voll, würde ich sagen. Brechend voll. Willkommen zum 27. Fototreff, dem ersten Fototreff im Jahr 2019. Wen ich noch nicht begrüßt habe, ein friedvolles neues Jahr 2019. Ich möchte anfangen, meine Gäste vorzustellen. Loredana Nemesh wird heute die Gesprächspartnerin sein. Und zu dir komme ich aber ausführlicher gleich nochmal. Ich möchte erstmal Peter Bialobreski vorstellen. Hallo Peter. Peter, du warst nicht nur mein Professor für Fotografie an der Kunsthochschule oder an der Hochschule für Künste in Bremen. Du bist auch ein hervorragender Fotograf. Du hast zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter, jetzt kommt's, Neon Tigers, XX Holy, ich werde das, also, ne, das, ja. Also City Diaries haben wir 5 verschiedene Exemplare, beziehungsweise 3x5 sind 15 Exemplare dort auf dem Büchertisch in der Pause zum Verkauf für 25 Euro das Stück. Ja, du hast letztes Jahr oder vor 2 Jahren, 1,5 Jahren, nee, ich glaube im Jahr 2018 in den Deichtorhallen mit Alex Soth in der kuratorischen Leitung von Ingo Taupern deine Ausstellung Die zweite Heimat ausgestellt. Und vor 2 Tagen eröffnete die Ausstellung Die zweite Heimat im Haus am Kleistpark. Wer die Ausstellung noch nicht gesehen hat, geht vorbei, es lohnt sich. Und heute, ich glaube, heute war der letzte Tag der Ausstellung City Diaries in der Galerie Morath. Ja. Ne? Du bist in Wolfsburg geboren und hast an der Essener Universität oder Kunst, nee, Uni Volkwang. Der Künste Volkwang studiert. Genau. Willkommen und wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Loredana, dich durfte ich kennenlernen vor, wir haben gestern gesprochen und ich war sehr überrascht, dass es schon 3 Jahre her ist. Vor 3 Jahren kam Loredana zum Fototreff und hat die Anfänge ihrer Arbeit Nadelstreifen gezeigt, im Anfangsstadium. Ein paar Monate später war ich dann auf der Ausstellung in der Galerie Podbielski, die leider geschlossen hat. Und ich fand, das war so einer der Momente, die mir so im Fototreff hängen geblieben sind, weil ich so die Anfänge deiner Arbeit verfolgen durfte oder mit besprechen durfte auch. Ne? Du hast zahlreiche Preise und Stipendium auch gewonnen, darunter auch den VG Bildkunst. Du hast, du unterrichtest auch an der Weißensee-Uni hier in Berlin. Gewesen. Entschuldigung. Und jetzt mal zu seiner Person. Du bist in Rumänien geboren und bist damals als 13-jähriges Mädchen mit deiner Familie über den Iran nach Deutschland geflohen. Du hast in Aachen hast du Germanistik und Mathematik studiert und bist dann, als du nach Berlin gezogen bist, hast du dich der Fotografie zugewendet. Du hast eine Tochter. Und im vergangenen Jahr hast du eine tolle Werkschau in der Berlinischen Galerie Gier, Angst, Liebe gezeigt. Und ich freue mich sehr, dass du heute unsere die Gesprächspartnerin für Peter bist. Willkommen. Danke.
Wunderbar. Schönes, volles Haus. Schön, Peter. Wir, was ich neben der Tatsache, dass es hier drin brummt und die Luft wärmer wird, schön finde, ist, wir haben noch nie gesprochen. Wir haben uns nicht getroffen. Wir sind, wir sprechen für uns und vor euch. Und das ist gut. Ich würde gern zur Einführung ganz kurz etwas lesen. von Jan Skarcel aus Südmähren. 1922 geboren, aus den 50ern. Lange war ich nicht zu Haus. Die Mutter mit schuldbewussten Augen begrüßte an der Tür den seltenen Besuch. Der Vater schloss das Buch, das schmal war wie die Zeit, die übrig blieb vom Tag. Sie setzten mich hinter den alten Tisch, schenkten Himbeerwein ein, die Linden blickten herein. Am offenen Fenster verneigte ich mich, erstaunt, betrunken zu sein. Knospe, Knöspchen, sag, ist das denn möglich, von einem Fingerhut voll Wein und noch dazu aus Himbeeren? Dummkopf, fingergroß von der Erde, so klein bist du daheim, duftete direkt ins Ohr die Rose. Mit einem Mal entsann ich mich, wo wir zu Hause das Salz haben. Und da dachte ich, weil wir über Heimat sprechen wollen und mir das so passend erschien, was ist dir Himbeerwein und wo wirst du klein?
Vielleicht tatsächlich bei dem Anhören solcher Gedichte, weil vielleicht dieses Geborensein in einer Stadt wie Wolfsburg tatsächlich nicht mal diese Materialität solcher Tische, die wir vorhin projiziert haben, das werden wir noch projizieren zu diesem Buch, was das nie hatte. Und interessanterweise ist das, was mich sofort erinnert hat, an die Herkunft meines Namens. Also man sagt ja, dass ich Bialobreski heiße. In Wirklichkeit, nachdem der eiserne Vorhang fiel, wurde mir gesagt, ich heiße Bialobreski. Und meine Familie sind tatsächlich Wirtschaftsflüchtlinge aus Ostpreußen, aus den Ostgebieten gewesen. Und dieses Gedicht hat etwas von den Erzählungen, die auch aus dieser Zeit stammen.
Und in dir? Kein Klang, kein Geruch. Also Heimat ist ja sowas, ich finde, wenn man an Heimat denkt, dann ist das so individuell, so schwer greifbar. Wenn ich an meine denke, so denke ich an eine bestimmte Krümmung der Hügel im Norden Siebenbürgens oder an das Rauschen der Blätter im Maisfeld oder die feinen Schnitte an den Oberarmen, wenn man durchgelaufen ist, zusammen mit dem Wind. Und was gibt's, was dich an Heimat erinnert?
Das sind tatsächlich eher Gerüche. Also ich erinnere eine Begegnung mit einer damaligen Freundin, die ich in London kennenlernte, eine Deutsche, die aber schon lange in London lebte. Und wir haben uns dann einmal im Ruhrgebiet getroffen zu einem Spaziergang in den frühen 90er Jahren hinter einem Bahndamm. Und es gab einen ganz bestimmten Geruch. Und dann sagte sie, das ist Heimat. Und ich wusste, was sie meint. Das ist etwas, was Gerüche sind ja etwas, was Erinnerung viel stärker triggert als beispielsweise Gedanken. Wir können ja eigentlich Vergangenheit nicht wirklich erinnern. Wir haben Schlüssel und diese Schlüssel erzeugen Erinnerungen. Ist jetzt schlecht für Bildermacher, ne?
Ja, und doch sind sie Futter. Also sie führen uns irgendwo hin, diese Erinnerungen, und haben uns genährt und diese Wurzeln mit all dem Wasser, was sie uns aus der Erde holen, nähren uns, also zumindest mich. Und das ist so spannend, weil du dich ja auf die Serie Heimat eingelassen hast, nachdem du sehr, sehr viel unterwegs warst. Und ich habe nie mit dir gesprochen, aber ich habe deine Interviews, zwei der Interviews gehört, die wirklich sehr schön sind, die ich nur empfehlen kann. Deutschlandfunk, Zwischentöne, 1,5 Stunden Peter zuhören, wenn wir nicht genug waren, und noch im WDR. Und da sagtest du an einer Stelle, dass du dich in Asien mehr zu Hause fühltest.
Als in Paris, habe ich gesagt. Also ich habe nicht gesagt.
Also in Asien mehr zu Hause als in Paris.
Ja, und zwar hat es damit zu tun, dass tatsächlich dieses, aber wirklich von dem, was eben auch wieder mit Erinnerungen zu tun hat. Ich habe in den 80er Jahren eine sehr lange Rucksackreise gemacht. Damals waren die Flüge noch nicht so billig und man ist nicht für 2 Wochen nach Thailand gefahren, sondern man ist erstmal für 10 Monate gefahren und hat so eine Erfahrung gemacht, als dann die Vergangenheit Reisen war und die Zukunft Reisen war. Und das bedeutet eben, dass man auch seine Emotionen anders kanalisiert und eben auch ganz andere Zugänge findet. Und bestimmte Gerüche, so pervers das sein mag, wie zum Beispiel Schiffsdiesel in Piräus oder der modrige Geruch am alten Flughafen von Bombay, lösen bei mir heimatlichere Gefühle aus, als wenn jemand ziemlich blöd zu mir ist, wenn ich nicht richtig Französisch kann und versuche, ein Croissant zu kaufen.
Ja, ich erinnere das und das ist ja auch manchmal so unerklärlich. Man fragt sich, kommt das vielleicht aus früheren Leben? Ich erinnere, wie ich mal in Vietnam landete und beim Ausstieg in Hanoi aus dem Flugzeug hatte ich das Gefühl, wie so, als wäre ich in den Uterus zurückgekehrt. Diese Feuchtigkeit, alles stimmte, alles war richtig, alles war wie nach Hause kommen. Ich war nie wieder in dem Land und ein ähnliches Gefühl hatte ich nochmal in Kasachstan, als ich plötzlich nach 3 Tagen in Alma-Ata riss der Himmel auf und dieses Tien Shan-Gebirge ist plötzlich zu sehen und man hat Tränen in den Augen, weil man vor so einer Höhe und vor so einer Schönheit steht und denkt, ach ja, jetzt klingen die Karpaten und das ist immer dann, es ist so spannend, wann klingt etwas in uns? Und nach diesen vielen Asienreisen bist du ja nach den langen, ausgiebigen Arbeiten, die dich zu dem Buch Neon Tigers, was 2004 erschien, bist du ja dann plötzlich in, richtig, also Neon Tigers, ja, na, so genau, bist du ja dann plötzlich in Deutschland ansässiger geworden durch deine Stelle. Was war Auslöser für diese Serie?
Naja, tatsächlich erstmal, dass ich 2 große Arbeiten in Asien gemacht habe, eben das Triple X Holy, das Buch liegt da hinten auch, und dann die Neon Tigers Serie und tatsächlich mit dem unglaublichen Vorsatz, jetzt wahnsinnig viel an der Hochschule zu sein und wahnsinnig viel in Deutschland zu sein und habe gedacht, okay, weil ich aber nicht das Fotografieren ausschließlich auf meine vorlesungsfreie Zeit beschränken wollte, habe ich gedacht, versuche ich was zu entwickeln, was mit dem Land zu tun hat, aus dem ich komme, weil mich das umgibt. Und das war so eine Zeit, das war quasi kurz nach der Jahrtausendwende und es gab eine starke Tendenz zu einer sehr drögen Fotografie. Also es wurden so Wirtschaftsmagazine gegründet wie Econé, die jetzt Brand 1 heißen, wo alles, für die ich übrigens auch gearbeitet habe, aber wo alles wahnsinnig nüchtern war. Und ich dachte, Deutschland hat eigentlich eine Bildtradition. Also das erste Bild, was ich jemals im Kunstunterricht vorgeführt bekommen habe, war der einsame Baum von Caspar David Friedrich. Und ich habe mir einfach überlegt, gibt es eine Möglichkeit, zunächst mal dieses Land in irgendeiner Weise in dieser Tradition zu fotografieren, die wir ja in der Malerei im 18. und 19. Jahrhundert durchaus hatten und wo eben auch dieses Bild von Caspar David Friedrich, also der Mönch am Meer, was ja auch als erstes Bild der Moderne gilt, was ja überhaupt auch irgendwie nicht altbacken ist. Also bei diesem Bild kriege ich ja immer noch eine Gänsehaut. Und dann habe ich natürlich so eine Vorbilder gehabt aus der Hochschule, die amerikanischen Farbfotografen, und habe gedacht, gibt es etwas, das ich da verbinden kann? Und bin dann einfach losgefahren und habe versucht, ein Bild zu finden, so mache ich das immer, was mit dieser Vorstellung zu tun hat, die auf dieser inneren Matrix vorhanden ist. Also ich kann nicht malen, ich könnte nicht malen. Das ist, ich habe vor 2 Tagen ein Künstlergespräch mit Beate Gütschow gehabt und die konstruiert ja Bilder am Rechner und ich habe sie gefragt, ob sie die vorskizziert oder wie das ist mit den räumlichen Proportionen, und sie hat gesagt, ich komme aus der Malerei, aus der Bildhauerei, das ist für mich kein Problem. Für mich wäre das ein Riesenproblem. Also deswegen muss ich sozusagen, Otto Steinert hat gesagt, Fotografie ist die Kunst der Unbegabten. Also muss ich mir natürlich eine technische Krücke suchen, um meine Vorstellungen zu verwirklichen.
Ja, also auch Otto Steinert kann sich irren. Dann hat er Das ist spannend, weil ich hätte gern auch mal mit Beate Gütschow gesprochen. Sie passt ja auch als gutes Beispiel. Du hast ja Heimat analog fotografiert. Du hast dich ins Dokumentarische hineinbegeben, wolltest nicht inszenieren. Die deutsche Landschaft bestand aber aus inszenierten Bildern, ne, über Gütschow, Gursky und so weiter. Und schaffst Schönheit und reist durch äußere Landschaften. Welche, zeig uns ein bisschen davon. Und was ich so schön finde, du wirfst unsere Blicke auf Landschaften und immer auf Menschen, mehrere. Also du lässt uns da nicht allein. Du zeigst nicht leere Landschaften, sondern schöne Landschaften, in denen der Mensch einen Platz hat und meistens zu mehreren. Das heißt, diese Verwurzelung, dieses woher kommen wir, unser Zuhause, unsere Voraussetzung, dass wir überhaupt geboren sind, sind ja zwei andere gewesen. Und dann blicken wir da rein mit dir. Und ich empfinde sie tatsächlich auch als innere Landschaften.
Ja?
Ja, ja.
Okay, soll ich noch mehr
Wolfsburg, sagen? Wolfsburg, okay. Genau, mach mal weiter. Ja. Wolfsburg ist... ist so flach.
Nee, das ist jetzt nicht Wolfsburg.
Aber nein. Gibt es eine Landschaft, gibt es in dieser Serie eine Landschaft, die in dir am meisten klingt?
Ich bin, naja, also die Bilder, die ich jetzt zeige, also sind eigentlich die, die am meisten klingen. Ich kann niemals diese Frage beantworten, was ich das beste Bild finde, was mein Lieblingsbild ist, was mein schönstes Erlebnis war, weil diese Kategorien funktionieren für mich nicht. Also jedes Bild von den paar, die ich jetzt zeige, haben ihre Berechtigung. Ich glaube, dass es in jedem Projekt so ist, dass wenn man tatsächlich in Büchern denkt, dass es so ein Kern gibt von vielleicht 12 Bildern in einer Arbeit, die das Wesentliche erzählen und die anderen machen den Job. Also genau. Und
das ist eine gute Formulierung.
Diese Bilder, die ist nicht von mir, hat Martin Paar, glaube ich, mal gesagt. Und dieses Bild ist sicherlich das erfolgreichste und das zeigt natürlich auch dieses ganz große Dilemma der sogenannten Kunst, ja, weil die Kunst immer wieder nur sich auf Kategorien bezieht, die schon in der Kunst abgehangen sind. Ja, also es geht immer wieder dieses wir gehen darauf zurück und dann ist es natürlich der Bruegel. Alle haben dieses Bild immer nur den Bruegel genannt, meine Galeristen und so. Und das Bild war natürlich auch am schnellsten, in Anführungsstrichen, ausverkauft. Ja? Ja, auch in dem Gespräch mit Beate, es geht immer wieder um das, dass tatsächlich offensichtlich auch heute noch die künstlerische Fotografie, weil sie eben diese Kunst so braucht, um für die Aufladung ohne die Bezüge in die Kunst nicht auskommt, um ernst genommen zu werden. Also das heißt, die fotografische Tradition, obwohl sie wahnsinnig wichtig ist, obwohl es ein ganz anderes Medium ist, ist immer noch underrated. Außer bei den Fotografen, also bei den Leuten, die sozusagen tatsächlich innerhalb des Genres ein bisschen Bescheid wissen. Das könnte sich ändern, das wird sich auch ändern, aber eben in diesen Kategorien, wo der Print dann ab 15.000 aufwärts kostet, muss immer noch die Kunst zur Hilfe genommen werden. Mhm.
Ja, und es ist natürlich auch die Absurdität des Kunstmarktes obendrein, aber wir sprachen ja eben über Serien, die im Kunstmarkt landen und andere, die schwieriger sind, und es ist, glaube ich, das Bedürfnis des Menschen nach Schönheit, nach auch nach einem inneren Klang, nach dem, was Heimat auch gibt, Heim.
Naja, vor allen Dingen auch nach Ordnung. Also ich habe gerade heute im Radio nochmal ein Stück gehört, wo es darum ging, dass jetzt das neue Banksy-Superbild, nämlich das Zerstörte, im Museum Burda gezeigt wird. Und alle haben sich drumherum geredet, warum das jetzt irgendwie doppelt so viel wert ist. Und weil es muss ja auch ein Diskurs aufgemacht werden. Und ich glaube, das ist eben nicht nur die Absurdität, es ist einfach dieses System, also es ist dieser Wunsch nach Ordnung. Ja, also auch der Wunsch Wunsch nach Einzigartigkeit. Also das heißt, dieses Ding ist jetzt plötzlich einzigartig, es ist medial aufgeladen und es ist jetzt nicht mehr, was weiß ich, eine Million wert, sondern zwei.
Ja.
Obwohl es kaputt ist.
Ja. Du sagtest mal, das Begreifen der Identität ist Voraussetzung für künstlerisches Schaffen. Und wenn man an die Wurzeln geht und über diese Frage nach Wurzeln, nach Identität, nach wo komme ich her, sucht, fragt, ringt, so hast du dich begriffen?
Nee, das kann man natürlich nicht, weil das wäre ja dann auch die Weltformel. Dann könnte man von sich auch auf die gesamte Existenz schließen. Nee, ich glaube aber tatsächlich, dass dieses rauszufinden, was einen interessiert, was einen triggert, was einem Gänsehaut verursacht, was einen verstört, was einen geprägt hat, ist, glaube ich, die Voraussetzung, um mit der Welt in Verhandlung zu treten, damit etwas Eigenständiges dabei rauskommt. Also das heißt, ich glaube, dass man sich nur auf die Suche begeben kann, nicht nach sich selbst, sondern auf diesen Space in between. Also weil wir reagieren ja die ganze Zeit auf Welt. Ja, ihr alle, die ihr hier seid, reagiert darauf, was wir sagen. Also ihr macht sofort. Einige werden denken, was redet der für einen Unsinn? Dem anderen stellen sich die Nackenhaare auf. Also das heißt, es findet eine unmittelbare Reaktion statt. Und ich glaube, dass das künstlerische Handeln, das fotografische Handeln, was zu tun hat mit dem Wunsch, Ordnung zu schaffen, weil es geht gar nicht anders. Man hat ja nur ein Geviert, da ist die Welt und in diesem Geviert schafft man Ordnung. Diese Ordnung kann aber nur Sinn ergeben, wenn in dem, was da aufgenommen wird, der eigene Resonanzraum ein Verhältnis in der Lage ist zu erkennen. Klar. Ansonsten ist es belangloses Zeug, Oberflächengestaltung, ja, Brabbeln ohne Sinn.
Du kehrst thematisch mit der Heimat auf eine Art zu den Wurzeln zurück und brichst doch immer wieder auf. Du bist mit deiner Arbeit ja permanent unterwegs. Es sind ja nach den Neon Tigers, den vielen Reisen Anfang der Nullerjahre, noch weitere, viele, viele weitere Arbeiten entstanden, gerade jetzt in den letzten Jahren mit den Diaries. Was macht dieses Unterwegssein?
Nein, in erster Linie ermöglicht es mir, über die Welt nachzudenken oder tatsächlich dieser ganz naive Gedanke, sich selbst ein Bild zu machen. Also diesem Buch zum Beispiel habe ich diesen Satz von Winogrand vorangestellt, ich fotografiere, um zu sehen, wie die Welt fotografiert aussieht. Was natürlich auch erstmal ganz einfach und blöd klingt. Auf der anderen Seite ist es natürlich hochphilosophisch, weil es darum geht, zu sagen, dass ein fotografisches Bild natürlich niemals die Wirklichkeit wiedergeben kann. Also diese ganzen Ansprüche, die da immer formuliert werden im Journalismus und was man alles nicht darf und nichts verschieben und so, das ist alles totaler Unsinn, weil also ein Bild kann höchstlich aus der Wirklichkeit zitieren und referenziell sich zur Wirklichkeit verhalten. Und in diesem Ding, dass man eben dieses Bild hat, kann man die Welt ansehen, wie man sie sonst nicht ansehen kann. Weil niemand ist in der Lage, so etwas ohne Kamera zu sehen. Wir sehen nicht panoramisch, wir sehen fragmentarisch. Und das finde ich schon interessant, dass eben in dieser Einfachheit, also im Gegensatz zu früher bin ich eigentlich auch immer einfacher geworden, also dieses sich einfach hinstellen und wie im 19. Jahrhundert ein Stativ aufbauen und sich dieses Ding erstmal versuchen wertfrei anzusehen.
Ich bezweifle, dass das geht, weil wir natürlich immer durch das Prisma unserer Emotionen, unserer Prägungen, unserer Kultur hindurch blicken. Aber tatsächlich ist die Kamera wertfreier. Du, der sie aufstellst, gewiss nicht. Aber es findet ja eine Übersetzung statt. Und vielleicht blicken wir auch noch mal ganz kurz auf Paradise Now, weil da die da das Ferne einerseits, dann die Welt, wie sieht sie aus? Ich fand den Auslöser für die Arbeit ganz schön. Vielleicht erzählst du kurz dazu.
Also der Auslöser für diese Arbeit war tatsächlich dieses Bild. Und das habe ich gemacht, als ich versucht hatte, eigentlich so ein Stadtpanorama in Jakarta zu fotografieren, was mir dann nicht gelang, weil auf dieser Hochgarage, wo ich da war, war da so ein paar Werbetafeln, das konnte man nicht richtig gut machen. Und ich schaute dann nach links und sah diese grüne Wand, die natürlich, wenn man nicht mit einer langen Belichtungszeit fotografiert, erstmal eine grüne Wand ist. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, weil die war so wahnsinnig hell erleuchtet. Und ich habe gedacht, das ist irre. Also in der Menschheitsgeschichte, 40 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte, waren Menschen eigentlich in der Lage, nur Natur beleuchtet zu sehen von der Sonne. Und plötzlich gibt es völlig andere Lichtquellen und lässt eine völlig andere Wahrnehmung zu. Dann habe ich das erstmal fotografiert und Moment, es gibt noch ein anderes Bild, was hier irgendwo ist. Das hier nämlich, das habe ich ein Jahr später gemacht in Singapur und zunächst mal auch aus einer ästhetischen Reaktion oder aus dem ästhetischen Reiz raus, dass ich irgendwie unter dieser Brücke durchgefahren war und habe gedacht, bevor du fährst, musst du da nochmal ein Foto machen. Und dann gleichzeitig ist ja quasi der Klimawandel wissenschaftlich verankert worden. Also das war 2007, wo dann tatsächlich auch es klar ist, dass der Mensch so weit in die Umwelt eingreift, dass das Klima verändert. Es gab einen Report von der Weltbank, deren Vorstand Nicholas Stern dann wörtlich in diesem Report sagte, wenn man den Klimawandel ernst nimmt, muss man den Städten das Licht abdrehen. Und ich fand diese Idee interessant, dass es plötzlich so einen Timeslot gibt, so einen, wo dieses Licht noch so verschwenderisch benutzt wird als Spur einer Zeit, die wir uns eigentlich nicht mehr leisten können, die auch auf irgendeiner Weise verführerisch schön ist. Und ich habe dann einfach gedacht, ich mache ein Projekt draus und habe halt an vier Städten in Asien jeweils einen Monat fotografiert zwischen 2007 und 2008.
Ja, und darüber hinaus, finde ich, zeigt diese Serie nochmal im Gegensatz zum Beispiel zu den Diaries, was Übersetzung macht. Denn tatsächlich können wir so nicht sehen, diese Langzeit, ja. Also was die Leistung ist der Fotografie in dieser Übersetzung und was dieses Medium uns ermöglicht. Und zurückkehrend, ich würde gerne nochmal zurück zu den Landschaften, zu der Weite. Man hat doch, also du stehst ja, man staunt ja manchmal, wie du überall immer so richtig stehen kannst. Und diese Plätze, die du wählst, diese Erhöhungen, diese Überblicke, die du uns gibst. Und doch wirfst du uns hinein in innere Landschaften, in schöne Landschaften, immer belebt. Auch wenn die kleinen Protagonisten, also das Kleine so deutlich wird, in Front einer solchen Schönheit. Und dann, 7 Jahre später, ich glaube 2004, 2005, hast du Heimat fotografiert, kehrst du zurück und wirfst einen ganz anderen Blick auf Deutschland. Dein Blick verengt sich. Aus den Naturlandschaften werden städtische, dörfliche, das Urbane kehrt ein. Du reist, glaube ich, 7 Jahre für...
Ja, jetzt müssen wir doch das hier anmachen. Kannst du, Tobias?
Ach genau, jetzt brauchen wir Hilfe. Du engst den Blick, du holst uns vor Doppelgaragen, lässt uns in städtische Ecken blicken, erzählst uns etwas über welches Deutschland?
Just listen to the music. ja, das ist tatsächlich schwer, weil diese Fragestellung, die habe ich natürlich ganz oft gekriegt. Und für mich war diese Arbeit, deswegen hat es auch so lange gedauert, tatsächlich so eine Art Forschungsarbeit, wo ich wirklich dieses Verhältnis klären wollte, was ich von dieser sozialen Oberfläche mitnehmen kann. Natürlich sind diese Arbeiten von Stephen Shaw und Joel Sternfeld, die ich im Studium kennengelernt habe, für mich wahnsinnig prägend gewesen. Und ich habe mich immer gefragt, warum es sowas aus Deutschland nicht gibt. Also ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich das gemacht habe, aber es war schon so dieses menschengemachte Umwelt. Und ich habe eigentlich auch ehrlich gesagt, als ich das gemacht habe, immer damit gerechnet, dass das völlig unbeachtet bleiben wird. Ich habe gedacht, ich mache was, wo ich das Gefühl habe, dass in 20 Jahren das wirklich interessant ist, weil ich habe gemerkt, dass also 2009 hatten wir ja diese Lehman-Krise. Wir hatten tatsächlich sowas, was ich wirklich auch in meinem, ich denke mal, das Glas ist halb leer, in meinem kapitalismuskritischen Geist immer gedacht habe, das ist jetzt the end of it. Und dann wurde durch künstliches Geld plötzlich immer wieder neue Erfolgsmeldungen der deutschen Wirtschaft und so weiter. Und wenn ich aber durch das Land gefahren bin, habe ich andere Sachen gesehen. Ich habe das auch gesehen, dazu gehört das, was sicherlich hoffnungsfroh ist, was natürlich aber viele Leute in diesem Raum als ironisch empfinden würden. Ja, auch sowas, diese Zeichen dessen. Dann aber auch, da merkt man dann auch bestimmte Dinge, da wird was aufgehübscht, da wird was kulissig gemacht. Ich könnte natürlich zu jedem Bild jetzt irgendwie so eine interpretatorische Dings geben. Hier würde jetzt ein Freund von mir sagen, der Satiriker ist, dafür haben sie Geld. Ja, also es muss man, da geht's nur ab zum Lidl, also da hoch, ansonsten, dafür haben sie den Kreisel gebaut. Und das ist so, dass sich dieses, ich weiß das durchaus zu würdigen und ich finde, das sollten wir alle, dass wir in so einem Land leben, wo es uns echt wahnsinnig gut geht, verglichen mit dem, was ich sonst so gesehen habe. Das heißt aber nicht, dass man das Ganze nicht in irgendeiner Weise kritisch beleuchten darf. Und es gibt eben seltsame Dinge, die sehr im Widerspruch stehen zu dem, was wir oder was manche Leute glauben, was dieses Deutschland ist und was dieses Deutschland sein soll.
Es ist ja so nein, alles wunderbar. Eine ganz schwierige Frage, was dieses Deutschland ist und was es sein sollte. Du reist ja sehr lange durch dieses Land und hast dir ja nicht überlegt, ich mache die zweite Heimat, sondern später erst findest du zu diesem Titel. Und die zweite Heimat enthält ja eine Bewegung. Das heißt auch eine Aufzählung, als gäbe es einen Plural. Und in einer Zeit, in der so viele Menschen ihr Land verlassen, um woanders eine zweite Heimat zu finden, ist das natürlich auch ein markanter Titel und von hoher Aktualität. Du hast ja mit dem einen Bild bei Wismar, fand ich, angeknüpft an...
Was ist das eigentlich?
Zweite. Ja. Genau. Angeknüpft an deine erste Serie und mit dem letzten im Buch, dieses Titel der Flucht, ganz marginal im Hintergrund aufgenommen, die Silvesteraufnahme in Hamburg.
Wollen wir erst über das reden oder die Silvesteraufnahmen gleich zeigen?
Gern zuerst die Silvesteraufnahmen.
Okay. Okay, ja, also das ist tatsächlich das einzige Bild, was einen aktuellen politischen Bezug hat. Ich habe ganz lange überlegt, was ich integriere. Als ich mit dem Projekt angefangen habe, habe ich lange Listen geschrieben, was relevant ist. Ich war auf Messen, ich war auf der Hannover Messe, ich war auf der Jahreshauptversammlung von Volkswagen. Also das heißt, ich habe wirklich sehr Dings und ich habe aber gemerkt, dass die Bilder, die mich interessiert haben, immer diese Bilder waren, die im Dazwischen stattgefunden haben, die also ich gefunden habe, obwohl ich sie gar nicht gesucht habe. Da hat sich dann irgendwas verdichtet, während die anderen immer so waren, da war dann ein Ort, ein Termin und da habe ich dann ein Bild gemacht, was auch irgendwie so okay war, aber es hatte nicht diesen Klang, den ich eigentlich wollte. vielleicht bin ich nicht gut genug dafür, aber eben, weil, aber sie sind dann immer zu zielgerichtet. Also da sind zu viele Vorurteile drin in so einer Aktionärsversammlung oder in so einer Hannover-Messe oder so. Da stehen welche in Anzügen, das ist eine Form von Dekoration, da sind irgendwelche Autos. Also das heißt, die Zeichen sind extrem besetzt. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann bleibt die Politik komplett draußen. Und ich hatte dann ein Gespräch mit einem Freund von mir, der bei der Zeit arbeitet, Henning Susebach, der sich dann auch später netterweise bereit erklärt hat, dieses wundervolle Vorwort zu schreiben. Und Henning hat mich gefragt, wie sieht das aus, wenn Peter Bielobreski die Flüchtlingskrise fotografiert? Und ich habe gesagt, gar nicht, weil ich mich dem nicht stellen konnte, weil auch da wieder zu viele Wertungen schon drin sind. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Sachen sehr, sehr schwer visuell geklärt werden müssen, sondern diskursiv. Das ist, glaube ich, da wäre meiner Meinung nach die Fotografie am Ende, weil sie zu schnell Position bezieht. Ich glaube auch nicht an die Tendenz, die es ja jetzt so ein bisschen gibt, the photographer as activist. Ich glaube nicht, dass Kunst aktivistisch sein sollte. Ich finde, dass Kunst Räume aufmachen muss, die Denkfreiheit ermöglichen. Und ich habe dieses Bild eigentlich für Henning Susebach gemacht, weil ich bin dann irgendwann an diesem großen, das da hinten, dieses Weiße, ist tatsächlich ein Auffanglager oder ein Erstlager, ich weiß nicht, wie das dann geheißen hat, an einem Autobahnkreuz, an einem sehr unwirtlichen Ort, etwas außerhalb von Hamburg. Und ich habe tatsächlich nach einem Standpunkt gesucht, wo das nicht als erstes Thema ist, sondern in Bezug zu dem steht, was auch diese heimatliche Debatte, die jetzt ja die falschen Kräfte auch führen, und dann ist natürlich dieses Wagenrad und diese Romantik und da hinten ist eben dieses Lager, was man nur auf den zweiten Blick erkennt. Und ich würde euch und Ihnen gerne vom Henning dann, also der hat nämlich einen sehr schönen Satz dazu geschrieben, zu diesem Bild. Moment, wo sind denn überhaupt die Texte hier? Ja, liest nie einer, ne? Okay. Alles klar. Also er sagt, das gilt auch, also er sagt, dass meine Arbeit mit einer sehr disziplinierten Disziplinlosigkeit verbunden ist. Und dann sagt er, das gilt auch für das letzte Foto in diesem Band. Ich nehme es jetzt mal hoch. Nee, kann ich dann nicht lesen. Okay. Ein Bild, das alles zum Einsturz bringen könnte, weil das Thema so dringlich, so groß ist, dass es jeden Rahmen und jedes Format sprengt. Was sehen wir? Ein Bungalow, womöglich nur eine zu groß geratene Laube, verziert mit Wagenrad Heimlichkeit. Rückzug in die Ästhetik des Gestern. Dahinter winterkahle Bäume und das Morgen. Etwas Weißes, Zelte wie von Nomaden, eine Flüchtlingsunterkunft. Es scheint kaum mehr möglich, sich in dieser Sache einer Meinung zu enthalten, den Betrachter nicht augenblicklich von der eigenen Ansicht überzeugen zu wollen. Peter Bielobreski gelingt das. Das Bild ist so schweigsam wie alle anderen im Buch. Es schenkt uns wieder diese Stille, in der wir die eigenen Gedanken hören können, kein Kommentar, kein Belehren. Wer will, kann angesichts des weißen Gleißens im Bildhintergrund eine Bedrohung empfinden, aus dem Nichts gekommen, wie ein Raumschiff in einem Steven Spielberg-Film. Aber auch ein faszinierendes Schauspiel, ähnlich den Eisbergen, die wir manchmal von New Yorks Küsten sehen. Ganz sicher gibt es noch viel mehr Deutungen, auf die ich nicht sofort komme. Das könnte einen ärgern. Mich stimmt diese Denkfreiheit dankbar.
Ja, ein schönes Stück Text dazu und gleichzeitig möchte ich da noch mal drauf eingehen, auf diesen Blick. Wärst du so lieb und blätterst dabei so ein bisschen, weil es ja wunderbar ist, mehr davon zu sehen, von diesem deinen Blick auf Deutschland. Von
Also ich möchte noch mal drauf eingehen, was für mich wahnsinnig wichtig war, ist, dass dieses Bild quasi sowas ist wie ein Nachwort, weil er steht hinter dem Text und das Buch, das Projekt hört eigentlich da auf. Und es hat einfach auch tatsächlich damit zu tun, dass all das, was ich in diesen Bildern von 2011 bis 2015 Silvester angesprochen habe, ein Stück weit aus dem Fokus gerückt ist durch diese Flüchtlings- und Heimatdebatte, die auch die falschen Kräfte, sage ich nochmal hier, thematisieren. Und dass tatsächlich, wenn man jetzt damit anfangen würde, auch in der Verantwortung wäre, sich ein paar andere Gedanken zu machen. Also das heißt, das, was jetzt ist, ist sozusagen der zweite Teil. Also das meiner Meinung nach ist mit diesem, was passiert ist, mit wir schaffen das und 1 Million Menschen, denen wir hier Obdach gegeben haben, ist der zweite Teil eines Deutschlands zu Ende gegangen, was meine eigene Geschichte bestimmt hat. Das erste Stück war zu Ende, die alte Bundesrepublik, als Willy Brandt gestorben ist. Also, weil Willy Brandt hat noch die Wiedervereinigung erlebt, er hat noch eine pathetische Rede gehalten. Da war etwas zu Ende. Das zweite, was jetzt ja auch hier die Berliner Republik heißt, ist tatsächlich mit dem Sommer 2015 zu Ende gegangen. Und wir werden jetzt mit etwas konfrontiert sein, was unsere Identität noch mal ganz anders bestimmt. Ja? Auch unsere Debatten. Ne? Wir sind sicherlich mit in diesem Raum uns einig, dass wir kein Problem mit Geflohenen haben. Aber wenn ich mich so umschaue, wie viele Menschen hier drin haben eigentlich einen Migrationshintergrund?
Ich?
Ich weiß, aber nicht so viele. Ja?
Aber was sagt uns das?
Das sagt uns, dass wir immer noch in extrem exklusiven Verhältnissen leben.
Ja.
Exklusiv im Sinne von ausschließend. Das ist kein Vorwurf an irgendjemanden, das ist einfach eine Feststellung. Geht in die Schulen eurer Kinder, guckt euch um in den Debatten, bei dem Abendessen und so weiter. Das ist prozentual niemals das, was zum Beispiel Berlin repräsentiert in Zahlen.
Definitiv. Und doch leben wir in Neukölln und Kreuzberg und begegnen dem Ganzen alltäglich und meistern es auch alltäglich. Und wenn ich an meine Flucht denke, denn ich bin ja bei dem Titel Die zweite Heimat, natürlich sofort auf diesen Heimatbegriff und die Frage nach dem Plural und habe ich eine zweite oder vielleicht sogar eine dritte Heimat, wenn ich mein geliebtes Siebenbürgen verlasse und ins Öcher Land, also in die Aachener Region geworfen werde mit diesem herrlichen Singsang, was mir gewiss schon Heimat geworden ist. Und dann habe ich da studiert und so weiter und bin aber trotzdem im Asylantenheim angekommen und auf engstem Raum da 2 Jahre gelebt und habe auf ganz viel Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit oder bin davon empfangen worden. Für mich war das ein herrliches Deutschland und es ist ein großes Geschenk, von 2 Kulturen geprägt zu sein und diese beiden Reichtümer in sich zu tragen. Und doch, als ich dann drüber nachdachte, wie würde denn meine zweite Heimat, wie würde ich meine zweite Heimat fotografieren, weil ich finde es ja so spannend, hier mit dir drüber zu sprechen und mir dieses viele Grau anzugucken, dachte ich, gibt es wohl einen männlichen und einen weiblichen Blick? Wirfst du einen männlichen Blick auf unser Deutschland? Wie würde mein Blick aussehen? Was sagst du dazu?
Ach, weiß ich nicht. Also du wirst einen anderen Blick haben. Ich glaube aber, dass es eher auf die Sensibilitäten als auf das Geschlecht oder das Gender ankommt.
Ich glaube, dass es was mit Distanz und Nähe zu tun hat. Mit dem Preisgeben von sich. Bin ich bereit, etwas preiszugeben? Wie dringt Welt in mich ein? Was macht Welt mit mir, wenn ich drauf blicke? Oder wie hallt es hinaus und hinein? Und da fällt mir, ich muss jetzt dazu noch einen ganz kleinen Text lesen, weil der so...
Hier piept was.
Vielleicht piept die Kamera.
Die ist aus.
Aber die hat den Moment geschnallt und ich lese jetzt und dann mache sie wieder an.
Super.
Ich lese aus Max Blecher, aus der unmittelbaren Unwirklichkeit. Max Blecher in den Anfang der 30er Jahre dieses unfassbare Buch geschrieben, was erst jetzt entdeckt wurde und was ich wirklich jedem empfehlen kann. Zwischen mir und der Welt gab es keine trennende Distanz. Alles, was mich umgab, überfiel mich von Kopf bis Fuß, als wäre meine Haut löchrig gewesen wie ein Sieb. Die Aufmerksamkeit, mit der ich um mich blickte, übrigens eine sehr zerstreute Aufmerksamkeit, war kein schlichter Willensakt. Auf natürliche Weise verlängerte die Welt ihre Fangarme bis in mich hinein. Tausende von Armen dieser Hydra durchdrangen mich. Verzweifelt musste ich feststellen, dass ich in der Welt lebte, die ich sah. Dagegen war nichts zu machen. Und ich musste dran denken, denn irgendwie zeigst du uns diese Welt, in der wir leben und die wir auch sehen, wo wir dann feststellen, wow, super, das Benzin ist ja viel günstiger gerade. Und wir sehen die Kirchen und wir sehen die Menschen, die manchmal fehlen, und wir sehen diese Zwischenräume, dieses In-Between, von dem du gesprochen hast. Und manchmal ist es sehr trostlos und manchmal ist es Trost. Und vielleicht magst du die Garage aufblättern. Die Garage. Da warst du da nicht vom Weg abgekommen, um ein Glas Wasser zu trinken? Du hast die gerade überblättert. Noch eins. Da war die doch. Da.
Ach, diese jetzt.
Diese. Da war ich nicht vom Weg. Da warst du nicht vom Weg. Aber dennoch war es ein Geschenk.
Ja, es war insofern ein Geschenk, als das, ja, das Bild beantwortet, dass es ein Geschenk war. Und,
in der Ausstellung, die ich auch sehr empfehlen kann, weil ich vorgestern da war, bei der Eröffnung, sieht man das, was diese Frau da tut.
Genau, sie bestreicht einen Kuchen mit Schokolade. Und das ist natürlich ein wahnsinnig poetischer Augenblick, wenn jemand in einem Volvo kauert und einen Kuchen mit Schokolade bestreicht, während drumherum tatsächlich, wenn man es liebevoll ausdrückt, die Nachkriegsmoderne herrscht. Und
in zarten Grautönen.
Und also was man immer noch dazu sagen muss, all diese Fotos sind immer vom Stativ fotografiert. Also ich wollte keine Verwacklungsunschärfen. Die Linien sind immer gerade gezogen. Es ist keine Großformatkamera mehr, es ist eine Digitalkamera, was einem mehr Flexibilität gibt. Trotzdem war einfach immer die, also für mich ganz, ganz klar, ich baue erst die Kamera auf und lasse eine Szene sich entwickeln. Also das im Gegensatz zu dem entscheidenden Augenblick ist es so, dass ich eigentlich den Raum besetzt habe. Nun sprechen wir über ein Bild, wo es tatsächlich nicht so war. Die hat da schon länger gemalt. Aber grundsätzlich sind die meisten Bilder eben Szenerien, wo mich zunächst mal sowas wie das Bühnenbild interessiert hat und ich dann abgewartet habe, welche Art von Stück sich entwickelt.
Das Nichtereignis, hast du es mal genannt, die Magie des Nichtereignisses. Und ich dachte auch, vielleicht eher die Schönheit und die Erotik, die in jedem gewöhnlichen Gegenstand sitzt und wartet. Und da stellst du dich hin und wartest auf diese gelungene Konstellation, die dieses Bild zum Bild werden lässt, und räumst jedem Teil des Bildes demokratisch und gleichberechtigt seinen Raum zu.
Ja, kann ich jetzt nicht besser sagen.
Ist es ein, dieses, ich erinnere mich, ich habe versucht, mich meiner Heimat anzunähern, Hermannstadt, als ich zurückkehrte 2002 bis 2013 sogar mit der Kamera, und immer wieder diese Suche, dieses Flanieren durch die Stadt, es war nur eine Stadt, bei dir ist es ein ganzes Land, was ich wirklich sehr bewundere, weil dieses Unterwegssein auch so viel Kraft kostet, also mich so viel Kraft kostet, und ich mich immer frage, wie geht's dir damit und wann ruhst du aus von diesen vielen Reisen und was nimmst du mit und wo verdaust du?
Naja, es ist so, dass natürlich, wenn ich da 6 Jahre dran gearbeitet habe, bin ich nicht jetzt 6 Jahre jeden Tag unterwegs gewesen, das ist klar. Ne? Ich bin losgefahren und habe letztens auch mit Ute und Werner Mahler darüber gesprochen, dass es ungefähr 3-4 Tage gut geht. Also für 3-4 Tage hat man die Kraft, das auszuhalten, und ansonsten hämmert einem das eigene Fremdsein in dem Land, weil man kennt da ja keinen, man beobachtet, man sucht nach Dingen. Es sind ja nicht immer die besten Voraussetzungen, es sind nicht die schönsten Ecken. Also das heißt, also psychisch ist es so, dass es immer so 3-4 Tage gut gegangen ist und dann musste ich es tatsächlich aber auch wieder gemütlich haben. Also nach Hause, meine Freunde, meine Freundin, meine Tochter, also so das ganze Gemütlichkeitsprogramm, um mich dann wieder zu erholen. Aber dann hatte ich auch wieder Lust. Also das heißt, irgendwie nach ein paar Wochen musste ich dann auch wieder losfahren. Ich habe noch so einen perversen Traum. Ich werde irgendwann mal mir eine Bahncard 100 kaufen und tatsächlich versuchen, die allermeisten Städte, die einen Bahnhof haben, für einen Tag besuchen, um dann eine Arbeit zu machen.
Schön, ich wollte mir auch eine Bahncard 100 kaufen, aber ich will nur im Zug fotografieren.
Ach, du willst nur im Zug fotografieren, okay.
Also das fahrend, aus, das Land aus dem Zug.
Die Generation vor uns wollte noch Autos haben.
Ja, das stimmt. Ja, Autos ist ja deine Heimat und
oh ja, die zeigen wir jetzt mal, okay?
Die zeig uns mal.
Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig zu verstehen, warum ich mache, was ich mache, warum ich viel reise, um dieses kleine Büchlein zu zeigen. Das ist zustande gekommen mit dem Kunstmuseum Wolfsburg. Ist eine Kooperation gewesen. Dort hat Ralf Beil, der mittlerweile entlassene Kurator, kann man auch nachhören, sehr tragisch, eine Ausstellung gemacht, die hieß Wolfsburg Unlimited, wo er Künstler eingeladen hat, sich entweder mit Wolfsburg auseinanderzusetzen oder aber Arbeiten, die in irgendeiner Weise schon das Auto und Wolfsburg thematisiert haben, mit aufgenommen hat. Ich war tatsächlich der Einzige, der aus Wolfsburg kam. Und als er mich gefragt hatte, was ich mir vorstellen könnte zu machen, da hatte ich gerade mit dieser Diary-Reihe angefangen, habe ich gesagt, ich würde gerne eine Bild-Text-Arbeit machen, einen Text schreiben über Wolfsburg. Der Text ist auch immer sehr wichtig, kann ich auch was draus verlesen. Und bin dann in meine Heimatstadt gefahren und habe dort diese Stadt genauso fotografiert, wie ich das machen würde, wenn ich in eine andere Stadt komme. Ich bin nicht zu Freunden gegangen, nicht zu meinem Vater. Ich bin in ein Hotel gegangen und habe morgens und abends quasi die Stadt gescannt, um dann tatsächlich, eigentlich war es für mich auch so eine Art Abrechnung, muss ich leider sagen. Und es hatte aber auch was extrem Trauriges, dieses Bild. Ich bin 50 Meter davon aufgewachsen. Das ist ein Platz, das ist der Dünonplatz in einem Stadtteil, der auch immer noch extrem Mittelschicht ist. Und als ich dort aufgewachsen bin, waren das überall Geschäfte. Also ich habe diese Erinnerung an diesen Ort, ist für mich aus den 60er Jahren voller Leben. Ja, und jetzt leben wir in Wolfsburg, ist eine der reichsten Städte der Republik. Also wir leben in einer Stadt, wo plötzlich das aussieht, das könnte auch, ohne jemanden zu diskriminieren, irgendwo sein, wo es den Menschen nicht so gut geht. Ja?
Und es schmerzt richtig.
Ja.
Also das Buch schmerzt und die Stadt schmerzt. Und es ist interessant, dass du das auch sagst, weil ich dachte, vielleicht schmerzt nur mich. Aber das,
naja, und es gibt eben sowas.
Das ist so, wie kann es so unglaublich leer sein im Inneren?
Ja, und man sieht natürlich auch das Versagen, also da sieht man sozusagen das Versagen dessen, wie immer wir die Jetztzeit bezeichnen. Also dieses neue Jahrtausend hat da sehr versagt, weil als tatsächlich diese Stadt entwickelt wurde, als sozusagen das VW das erste Mal gut ging, gab es tatsächlich eine Reihe, jetzt wird es ein bisschen speziell, von einem zugewanderten Bürgertum, die sich sehr um die Stadt gekümmert haben. Also es gibt großartige Architekten, die da gearbeitet haben. Es gab eine fantastische Form von Stadtplanung. Es gab einen tollen Kunstverein, den gibt es übrigens immer noch. Es gibt eine gute städtische Galerie. Und all dieses ist sozusagen durch eine Form von ich weiß auch nicht, eklektische Architektur von irgendeiner Form von Wohlstandsvermehrung dann extrem in die Tonne getreten worden, was aber dazu führt, dass eben auch alle Leute, die sich eigentlich mit dieser Stadt identifizieren müssten, Führungskräfte von Volkswagen und so weiter, Theaterleute, die wohnen alle nicht in Wolfsburg. Die pendeln zum Teil aus Berlin, Hannover, Braunschweig, weil es keiner geschafft hat, tatsächlich sich mit dieser Stadt identitär zu verbinden, um dieses Wort mal positiv zu besetzen.
Aber es hatte auch dieses Gefühl von Import-Export-Stadt, also die Menschen kommen da rein.
Ja, ja. Obwohl ich war gestern in Moabit, da gibt es Ecken.
Das stimmt, da muss ich an die Arbeit von Michael Schmidt denken, um die Ecke an den Wedding. Großartig. Ich auch ja.
Ich mache bestimmt mal was in Berlin.
Weiter zeigen, damit es mehr wehtut.
Ja.
Und dann, ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, aber ich würde gerne dann abschließend nochmal tatsächlich zur zweiten Heimat zurückkehren, weil das auch sehr schön, was du sagtest, zu Wolfsburg ist. Du hast ja ungefähr am Ende dieser Schaffenszeit Wolfsburg fotografiert und im Kontext dieses Diaries festgestellt, dass diese Serie zu Ende ist, weil du mit dieser Arbeit nichts mehr zu addieren hattest. Das ist
genau. Also du hast dich ja wirklich gut vorbereitet. Und es ist wirklich so, dass ich die Arbeit, das Ende ist ja erstmal offen von so einer Arbeit. Und als ich dann Wolfsburg fotografiert habe, habe ich gedacht, ja klasse, dann finde ich bestimmt immer noch ein, zwei Bilder, die in die zweite Heimat reinpassen. Aber ich habe tatsächlich in dieser Arbeit kein Bild mehr gefunden, was jetzt diese Bilder, die in dem Klang hier schon funktioniert hätten, hätten ersetzen können. Na, und ich wollte es nicht addieren. Also die Bilder in Wolfsburg sind für sich schlüssig, aber ich würde jetzt kein Bild davon rausnehmen, um das da reinzunehmen, weil ich dann das Gefühl hätte, ich würde redundant sein. Und dann habe ich eigentlich diese Arbeit für beendet erklärt.
Wobei natürlich so eine politische Veränderung wie die 2015 eingeleitete die Frage stellt, greift man es auf eine Art wieder auf? Und du hast es ja für dich mit Nein beantwortet, weil du dich diesem Thema nicht widmen möchtest. War das hier, dieses Abfahren?
Das muss ich jetzt hier.
Ja.
Nee, das war nicht billig. Nein, tatsächlich habe ich da nicht gewartet, aber ich bin tatsächlich rumgelaufen, habe mein Stativ aufgebaut und habe dann darauf gewartet, dass die Kreuzung einigermaßen frei ist. Weil sie ja nicht ist. Bitte? Weil sie ja nicht ist. Naja, aber so, ne, dass dann nicht die störenden Elemente und so.
Aber auch hier machst du ja das Ereignis zum Nicht-Ereignis, indem es um die Zeit danach und dieses Nichts danach, das Gesicht der Frau ist unglaublich, auch darin die Magie des Nichtereignisses. Ich finde, das ist eine sehr, sehr treffende Formulierung für diese Arbeit. Und doch habe ich mich gefragt, weil es ist eine Art von Ereignis, ob das Ereignis des Buches ist.
Nee, ich glaube, was mich schon interessiert, da könnte man tatsächlich mal wirklich noch ein Programm draus machen, dass jeder mal irgendwie aufschreibt, warum er oder sie dieses Bild so wahnsinnig spannend finden. Weil ich habe immer wieder diese Reaktion auf dieses Bild gekriegt, also auch nach der Ausstellung, ja, dieser Unfall in Meißen. Und ich weiß schon, dass das was hat, dieses Bild. Und was hat es denn? Machen wir uns über das Elend anderer lustig? Also für mich ist die Rechtfertigung da, also diese ne, extrem gemeine politische, die hat das Eiserne Kreuz auf dem Golf. Ja, das rechtfertigt für mich so diese, man könnte das ja auch als eine Form von Bloßstellung mir um die Ohren hauen. Ja, und ich bekenne mich schuldig. Ich bekenne mich insofern schuldig, als das auch mal, schon in den 80er Jahren wurde Martin Paar in einer Diskussion in einer Photographer's Gallery vorgeworfen, dass er die Leute ausnutzt, missbraucht und so weiter. Und er hat gesagt, also Fotografie ist ihrem Wesen nach voyeuristisch und der Fotograf macht es für sich, aber er möchte nicht die Menschen anklagen. Er benutzt quasi die Menschen, um Verhältnisse zu beschreiben. Und falls jetzt jemand da noch was einwerfen möchte. Weil ich bin natürlich, versuche mich den Leuten respektvoll zu verhalten, deswegen ist meine Distanz, du hattest ja über Nähe und Distanz und über eine frühere Arbeit gesprochen, einfach auch größer geworden.
Und es ist vielleicht auch ganz schön, zu den Ursprüngen noch einmal zurückzukehren, weil die ganz wenige kennen, also die mir bekannteste, früheste Arbeit. Ach ja, jetzt müssen wir einmal umstöpseln.
Wir müssen einmal umstöpseln nochmal.
Und zwar deine Diplomarbeit für die Folkwang-Schule. Give my regards to Elizabeth.
Also ich glaube, ich komme noch, ich zeige vorher noch mal ganz kurz eine Arbeit, die noch näher ist, die noch weniger Leute kennen. Moment, ach, die ist jetzt gerade mal eine. Eine Sekunde. Also ich zeige jetzt eine Arbeit, die ich im Rahmen des Studiums gemacht habe, 1990. Die ist fotografiert in einem Hospiz für AIDS-Kranke in London. Danach habe ich auch noch ein homosexuelles Paar, was an AIDS gestorben ist, ein Jahr lang begleitet und auch fotografiert. Wobei die Begleitung damals tatsächlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat als das Fotografieren. Und ich glaube, dass da eine ganz extreme Nähe da ist und das ist natürlich eine Nähe auch, die von Extremereignissen geprägt ist. Und ich habe für mich beschlossen, dann später einfach etwas weiter weg zu gehen, weil man kann man geht ja auch immer raus aus der Situation irgendwann wieder. Also das heißt, wenn man als Fotograf mit Extremsituationen arbeitet, kann man sich ja immer noch wieder zurückziehen auf das, was das eigene ist und lässt letztlich auch wieder Formen von Verbindungen zurück, die eine gewisse Intensität haben. Und ich glaube, dass also zumindest meine Psyche nur eine gewisse Limitierung aufweist, da.
Ja, weil man das, weil das ja ein solcher Energieaustausch und eine solche, das ist ein Geben und ein Nehmen, was tatsächlich so gewaltige Spuren hinterlässt und Verdauungsprozesse nach sich zieht, das kann man nur bedingt und da braucht man wieder eine Pause. Deswegen verstehe ich, also ist das Bedürfnis zurückzugehen, Distanz einzuleiten und zu sagen, jetzt mal weniger Menschen oder ganz viele Menschen, deren Kunstlicht in den Neon Tigers, zwar alle, wir wissen um die Präsenz all dieser Menschen in all diesen asiatischen erleuchteten Häusern, aber ich muss nicht jeden Einzelnen mit seinem Leben und seinem Gepäck ertragen und betrachten.
Naja, und das, worauf du jetzt eingehst, das ist die meine Diplomarbeit, Give My Regards to Elizabeth, da habe ich dann ein Jahr in England fotografiert, 1991, 92. Und es war der Versuch, über eine Form von beobachtender Fotografie die Klassenunterschiede in England verstehen zu lernen. Ich war damals mit einer Engländerin zusammen, die extrem so aus der Mittelschicht kam. Und ich kam aus Wolfsburg. Das war eine Stadt, die eigentlich ein sozialistisches Ideal war. Also das heißt, es war eine völlig, ich hatte Freunde, deren Eltern am Band gearbeitet haben und ich hatte Freunde, deren Eltern im Vorstand von Volkswagen waren oder deren Vater. Und das war in England undenkbar. Und das war sowas, was mich extrem interessiert hat. Und ich bin dann durchs Land gefahren und habe eben an verschiedensten Orten im Norden, im Süden, auf konservativen Parteiereignissen fotografiert. Letztlich ist es sowas wie Die zweite Heimat, aber mit einer anderen Strategie. Also damals habe ich immer noch ein bisschen, also da stecken die amerikanischen Farbfotografen drin und diese Nähe aus den Reportagen. Also es war für mich auch eine klare, eine bewusste Entscheidung, dass ich diese beiden Dinge zusammenbringen wollte.
Ja, und für mich ist das auch ein schöner Schluss, weil ich das auch so empfunden habe, wie eine Art zweite Heimat, mit Blick eben auf dieses Fremde, was dir trotzdem Lebensraum war für eine Weile. Und ich finde sie sehr berührend und sehr, sehr kraftvoll, die Arbeiten.
Also wir müssen so ein bisschen, also wir gucken gerade auf
die Zeit. Wir holen jetzt das Publikum hinein und ich danke dir, weil es war schön, in deine Arbeit einzutauchen. Und es war schön, ich erinnere mich noch, als ich startete 2002 mit der Fotografie, dass ich relativ früh schon auf deine Arbeiten stieß und dachte, Mann, ist der viel unterwegs, macht der viel. Und jetzt sitzen wir zusammen und ich darf Mensch und Werk verbinden. Vielen Dank.
Ich danke dir auch. Sehr schön.
Ja, ne? Ja. Noch also, Fragen? Genau, also ich alles. Auch, Fragen. Genau. Das Mikro, ich gebe es gerne an alle, die.
Darf ich kurz die erste Frage einwerfen? Ich habe auch ein Volvo. Und meine romantische Vorstellung von einem Kuchen mit Schokolade zu bestreichen, ist eigentlich nicht in meiner Garage, sondern irgendwo in Schweden in der Natur. Und meine Frage an dich, Peter, ist, wenn das überhaupt. Wenn du überhaupt darüber nachdenkst, also für wen sind die Bilder? Sind das die, also sehen die Geflüchteten ein Deutschland, eine neue Heimat? Oder ist es eher die Sehnsucht, die wir Deutschen auf unser Land sehen oder sehen wollen? Genau.
Ja, auf die Gefahr hin, dass mich jetzt keiner mehr mag. Also ich mache das erstmal für mich, also für mich, um zu verstehen. Und wie ich gesagt habe, ich habe nicht die Idee gehabt, dass das in den Deichtorhallen gezeigt wird. Ich habe nicht die Idee gehabt, dass sich erstmal irgendeiner dafür interessieren wird. Ne? Also ich habe das erstmal gemacht, um zu sehen, ob ich das kann, ob ich diesen Klang zusammenbringen kann. Also für mich ist jedes Projekt, die Diaries sind schon so ein bisschen anders, also es ist eine vorgefertigte Form, da exerziere ich, was ich kann in relativ kurzer Zeit. Aber bei dieser Arbeit ist es so, dass wirklich erstmal bringe ich das, dass diese Bilder was miteinander zu tun bekommen, obwohl sie zum Teil ganz andere Orte zeigen, dass sie nicht chronologisch zusammengestellt werden, dass sie einen Flow ergeben und so weiter. Also das heißt, dass ich mit meinem selbstgewählten Medium einen Kommentar hinterlassen kann zu der Zeit, in der ich lebe. Und deswegen fehlt mir auch diese Fähigkeit, vor allen Dingen bei diesen Bildern unglaublich was zu interpretieren. Und deswegen bin ich über den Text von Henning so dankbar. Also der hat mir selber wirklich Vokabeln gegeben, um über meine Arbeit zu sprechen. Und
ich finde es so, du startest mit Fragen, das spürt man. Wir würden ja nicht mehr arbeiten können, hätten wir schon Antworten. Warum sollen wir dann losziehen? Und ich denke, wir müssen für uns arbeiten, um etwas herauszufinden und eine Menge Antworten.
Aber es sind doch Bilder, die ja so, also ich, jemand, der im Ruhrgebiet groß geworden ist, für mich ist Pommesbude, ne, und Pommes rot-weiß, das ist eine trostlose Gegend, damit bin ich aufgewachsen. Das sind so meine Bilder. Natürlich würde ich gerne eher ein romantischeres Bild von diesem Szenarium sehen, aber das ist die Realität. Und deswegen fragte ich so, für wen sind die Bilder? Also ist es eher das romantische Bild, was wir sehen wollen von unserer Heimat, oder ist es eher für andere, für Geflüchtete, die eine neue Heimat hier aufbauen?
Okay. Also jetzt,
also ich gebe mal weiter.
Da habe ich jetzt was für dich, weil ich habe vielleicht könnt ihr das auch sogar lesen. Also von meinem Verlag bekommen. Nämlich hat jemand auf der Ausstellung ein Bild gesehen, nämlich Bochum 2012 aus dem Ruhrgebiet. Und als ich vor Bochum 2012 stand, fiel die Kaufentscheidung für die Edition. Das lag aber nicht nur daran, dass Bochum meine erste Heimat ist, wenn man so will. Ich bin im benachbarten Wanne-Eickel aufgewachsen, habe bis 1990 in Bochum studiert, bevor ich nach Berlin wechselte. Und wie oft habe ich, so dachte ich gestern vor dem Bochum-Foto in Bochum und Umgebung, solche in Oberleitung eingesponnenen Ausfallstraßen-Szenerien gesehen, mit farblich unbekümmerten Imbissbuden, möglichst in Fußgängerampelnähe. Und dieses Fleischereizeichen, wie an diesem Haus am rechten Bildrand, ganz zu schweigen von dem Schiefer und Schieferimitationen, mit denen das Haus im Hintergrund verkleidet ist und den Geländeaccessoires von Schaltkasten bis Gewerbemülltonnen sowie dem unsonnigen Himmel. Nur die Mobilfunkantennen gab es zu meinen Bochumer Zeiten noch nicht. Und was es damals meines Wissens auch nicht gab, war ein Fotograf, der sich darauf versteht, diese Höchststrafe an Stadtlandschaft, wie man meinen könnte, so ins Bild zu setzen, dass sie mich erheitert, ohne sie verächtlich zu machen. Das würde mich auch verletzen, denn ich liebe meine erste Heimat. Oder auch, weil sie dem kulinarischen Auge mitunter unbeholfen erscheint, bis sie mir gar nicht mehr als Höchststrafe an Stadtlandschaft erscheint. Das zweite Interessante ist, dass genau dieses Bild, das erste Bild, was jemand gekauft hat, eine Journalistin gekauft, die in Bochum aufgewachsen ist, die aber schwarz ist. Eine schwarze Deutsche kauft ein Bild aus Bochum, weil es sich an ihre Heimat erinnert. Das hat mir ein paar Tränen in die Augen gedrückt, weil genau da eben diese Heimatdebatte ansetzt, die ich so gar nicht beabsichtigt hatte. Ja.
Vielleicht können wir das Wort direkt mal ins Publikum geben. Entschuldigung, ich habe auf deine Füße. Also hier gibt es ein Mikro, Tobias hat ein Mikro.
Ich habe auch ein Mikro, genau. Laut.
Peter, hast du vielleicht Lust von irgend hier, hier, hast du vielleicht Lust von einem Moment in deinem Leben fotografie-wise so zu erzählen, wo du gescheitert bist, wo irgendwas nicht geklappt hat, was du dir gewünscht hättest? Muss ja, also genau, weil manchmal erfährt man so viele positive Geschichten und sieht immer, was jemand geschafft hat und was man erreicht hat. Und ich finde es manchmal sehr schön, auch über die Dinge zu reden, die vielleicht nicht so geklappt haben, wie man sich das gewünscht hätte.
Also das Erste war zum Beispiel, dass meine Diplomarbeit, die wollte ich auch gerne als Buch veröffentlichen. Und die Arbeit ist auch immer noch gut und sie würde als Buch funktionieren und wahrscheinlich werden wir das bald machen. Aber es hat nie geklappt, es war immer knapp daneben. Es gab Leute, die das machen wollten und so weiter. Und das Zweite habe ich auch gerade vorgestern mit Beate Gütschow darüber gesprochen. Wir hatten nämlich beide das gleiche Stipendium mal in Südafrika. Hatte ich so eine Künstlerresidenz für 4 Wochen. Wo ich was gemacht habe über die Cradle of Humankind. Da gibt es sogar ein kleines Buch im japanischen Verlag, aber das betrachte ich als gescheitert, weil es irgendwie gedanklich und fotografisch eigentlich auf dem Nullpunkt war, weil ich gerade auch in einer schwierigen Zeit in meinem Leben an einem Ort mit 15.000 Hektar Einsamkeit einfach nicht umgehen konnte.
Hat sonst noch jemand Fragen oder...
Mir fällt dazu ein, ich habe das Gefühl, viel mehr zu scheitern als zu gelingen. Und das ist gar nicht schlimm, weil das ja immer ein Stück weiterführt und immer noch eine Erkenntnis bringt. Deswegen dieser Frage, wann man scheitert, ziemlich häufig. Und das ist gut.
Du kannst ja nochmal das sagen, was du mir gerade gesagt hast, Peter, über das Scheitern.
Nochmal?
Wir in unserem, in meinem Studium mit dir über das Scheitern, dass das ja auch gerade wichtig ist.
Nee, du wolltest es, du musst jetzt sagen, wie das scheitert. Nein, also Charlotte und ich haben uns während des Studiums nicht immer gut verstanden. Also schon so auf seiner menschlichen und so, ich hatte oft das Gefühl, nee, du hast doch das jetzt aufgemacht.
Ja, ja, ja. Wir machen das Nähkästchen auf.
Nein, und wir hatten dann vorhin dieses Gespräch, dass ich gesagt habe, dass ich toll finde, dass sie mich hier eingeladen hat, obwohl eben ich schon weiß, dass es für sie mit mir schwierig war und dass ich eben immer das Gefühl hatte, dass wenn es darum ging, sich wirklich zu konfrontieren, sie so ein bisschen ausgebüxt ist und nicht, weil sie irgendwie feige ist, sondern tatsächlich, weil sie Angst hatte vor dem Scheitern. Und sie hat dann eben in der Freiheit von Ungarn, von ihrem Gaststudium, wo sie auch andere Einflüsse hatten, erst sozusagen zu ihrer Arbeit finden können. Ja, und es gibt eben keine Rezepte. Es gibt keine, wie kann man das machen? Weil also ganz viele Sachen haben tatsächlich mit Glück zu tun. Aber es ist so ein bisschen wie dieser dämliche Witz von diesem Typen, der in die Kirche geht und sagt, lieber Gott und so, lass mich endlich ein Glück, ein Lotto gewinnen. Und er sagt, ja, aber gib mir die Chance und gib einen Schein ab. Und ich glaube, die sich, nein, also es ist wirklich, dass man die Voraussetzung schaffen muss, dass einem das Glück begegnen kann. Und das Glück ist aber etwas, wenn wir das jetzt alle verleugnen wollen in dieser Leistungsgesellschaft, der wesentliche Faktor. Gibt es gerade große Untersuchungen. Wo sind wir geboren? Warum bist du aus Siebenbürgen und so weiter? Warum sitze ich hier? Warum hat mein Großvater es geschafft, aus Ostpreußen rauszukommen, obwohl er ökonomisch Dings und sein Bruder wurde von den Nazis erschossen, weil er nicht mit denen kollaboriert hat, obwohl er eben ökonomisch den Hof geerbt hat? Es gibt Milliarden von Gründen, vielleicht auch nur Millionen, warum wir sind, wie wir sind, ja, warum diese Zelle uns hier befruchtet hat und nicht in Burkina Faso. Und ich glaube, dass dieses Moment der Dankbarkeit, das ist jetzt pathetisch, aber das Moment der Dankbarkeit ein ganz wichtiges ist und eben aus diesem heraus sagen, okay, man hat schon mal hier alle Chancen. Und dann kann man für sich entscheiden, auf welcher Wiese spiele ich eigentlich.
Also es geht darüber hinaus, wenn ich jetzt sage, ich kann mich an einen Moment mit dir erinnern, wo du 2 Stunden mich festgenagelt hast, weil mit dem gesamten Kurs, was ist an diesem Foto falsch? Und im Endeffekt kam heraus, dass dieser Rahmen, den ich im Fotolabor gemacht habe, den weißen Rahmen, dass das nicht proportional wirklich in der Mitte oder nicht... Also es saß auf jeden Fall falsch, wie ich das Bild mit dem weißen Rahmen gesetzt habe. Und ich verstehe also heute immer mehr, dass es halt eben auch um eine Präsentationsform geht, also nicht nur um das Thema, worüber ihr heute gesprochen habt, sondern auch, wie präsentiere ich eigentlich meine Arbeit. Und eigentlich, ja, ich kann jetzt aus dem Persönlichen nochmal sagen, ich danke dir sehr, auch für diese, ja. Also ich meine, wenn jetzt noch jemand Fragen hat, dem reiche ich gerne das Mikrofon weiter.
Genau, weitere Fragen?
Hallo, ich würde gern wissen, wo ist das Glück, von dem du eben gesprochen hast, und die Dankbarkeit in den Fotos? Und wo ist die Sonne? Also ich finde, das ist so ein wahnsinnig grauer Blick auf Deutschland. Und ich glaube, es gibt so einen Pessimismus und so ein schlechtes Denken über Deutschland, was vielen inne ist. Und ich finde es schade, dass es so grau ist und so unwirkliche Orte. Es gibt so viel Glück und Freude und Gutes. Und warum sieht man das nicht?
Also das gäbe natürlich jetzt eine zynisch überhebliche Antwort drauf. Das ist die große Helene Fischer Show. Und ich glaube, dass eben mein Ansatz der ist, dass es nicht darum geht, zu zeigen, wie es ist, sondern wie ich es fotografiere. Es ist ein Versuch, sich mit Prägungen auseinanderzusetzen. Und es sind auch ganz viele, also es sind auch versteckte Hommagen an Fotografen drin, es sind Hommagen an Filme drin. Also es gibt einfach, und das ist tatsächlich wirklich erstmal was Persönliches. Und für mich ist eben tatsächlich dieses Bild ein großes Bild. Für mich ist Sonne an sich, für mich ist blauer Himmel zum Beispiel erstmal langweilig. Also auch wenn ich am Strand liege, finde ich das langweilig. Ihr könnt meine Freundin fragen. Ich bin immer froh, wenn es so ein bisschen verhangen ist. Ja? Also das heißt, es hat offensichtlich, ich kann bestimmte Formen von Musik, gute Laune Musik nicht ertragen. Aber wenn Joni Mitchell singt oder bestimmte Leute, dann geht mir das Herz auf. Das heißt, ich bin schon ein bisschen auf der sentimentaleren Seite der Welt. Und wie gesagt, es geht nicht darum, Deutschland zu zeigen, sondern für mich ist es ein Versuch, wie sieht das aus, wenn ich das fotografiere?
Okay.
Also, wenn nicht weiter Fragen sind, dann möchte ich noch mal auf die Ausstellung im Haus am Kleistpark aufmerksam machen. Also wer noch nicht da gewesen ist, hingehen. Es lohnt sich. Eine tolle Ausstellung. Und ich danke euch, dass ihr heute die Gäste des Fototreff 27 wart. Vielen Dank.